Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Herr Jesus Christus, segne du unser Reden und Zuhören. Sei du mit deinem Geist in unserer Mitte. Amen. Die melancholische Art des Liedes, Jesu, meine Freude, passt sehr gut zu dem Predigttext für den heutigen Sonntag. Da heißt in Lukas 22, die Männer verhafteten Jesus und führten ihn zum Palast des hohen Priesters. Petrus folgte ihnen in sicherem Abstand. Im Hof des Palastes zündeten sie ein Feuer an, um sich zu wärmen. Petrus setzte sich zu ihnen. Im Schein des Feuers bemerkte ihn eine Dienerin und sah ihn prüfend an. Der Mann da war auch mit Jesus zusammen, rief sie. Doch Petrus widersprach, das ist unmöglich, ich kenne ihn überhaupt nicht. Kurz darauf sah ihn ein anderer und meinte, du bist doch einer von seinen Freunden. Ausgeschlossen, ich doch nicht, rief Petrus ab. Nach etwa einer Stunde behauptete wieder einer, natürlich gehörte der hier zu Jesus. Er kommt doch aus Galiläa. Aber Petrus stieß aufgebracht hervor, ich weiß nicht, wovon du redest. In diesem Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Da fielen Petrus die Worte ein, die der Herr ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn heute kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. Dreimal behauptet Petrus, Jesus nicht zu kennen. Dreimal wird er erkannt, und dreimal sagt er Nein zu denen, die ihn mit Jesus in Verbindung bringen. Und da kräht der Hahn. Und Jesus, den sie gefangen genommen haben, schaut seinen Freund an. Und dieser weint, so heißt sein Bruder, bitterlich. Dieser Bericht, der hat eine Vorgeschichte. Und auch eine Nachgeschichte. Und die gehören für mich zusammen, um eigentlich zu verstehen, was hier passiert. Ich möchte das mit euch heute Morgen ein bisschen anschauen in drei Schritten. Während des letzten Abendmahls, also die haben ja nicht Abendmahl gefeiert, sondern das Passafest, und da setzt Jesus das Abendmahl ein. So, die Situation, wo sie da sitzen, liegen, wie auch immer, mit unterschlagenen Beinen, und Pessach hat ja eine relativ feste Liturgie seit gefühlt ewigen Zeiten. Und da wird Wein getrunken, vier Becher, drei werden getrunken, der vierte wird nicht getrunken und so weiter. Und Ruth Lapid beschreibt es mal so schön und sagt, hast du noch einen großen Wein? Und wenn die offizielle Liturgie vorbei ist, dann werden die Männer ein bisschen schläfrig. Dann kommt so der gemütliche Teil des Pesach, feiert dann so in den nächsten Tag rein. Und in dieser wohligen Atmosphäre wendet sich plötzlich, haben wir eigentlich dauernd wieder Tonaussetzer hier. Ich höre plötzlich immer Ton weg hier. Okay, sonst kurz Kopfhörer ausschalten und wieder an. Dann geht's. Also in dieser wohligen Atmosphäre wendet sich Jesus plötzlich an den Simon Petrus und sagt, Simon, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie Weizen. Und dann sagt er weiter, ich habe aber für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und du sollst dann deine Brüder stärken. Jesus traut dem Simon eine Menge zu. Er soll der sein, der die anderen stärkt, wenn sie verzweifelt. Aber zuerst ist es er selbst, der fast verzweifeln wird. Der Petrus, der reagiert so ein bisschen im Überschwang auf die Worte Jesu. Das klingt so tapfer, aber auch ein bisschen großmäulig, zumindest im Nachhinein betrachtet. Jesus, ich bin bereit, dir ins Gefängnis zu gehen, in den Tod, selbst wenn alle dich verlassen. Jesus kennt seinen Petrus besser als er sich selbst und kündigt ihm an, bevor morgen früh der Hahn kräht. Weil ich schon außergewöhnlich finde, in einer großen Stadt mitten in Jerusalem, dass der überhaupt ein Hahn wäre bei uns heute gar nicht mehr so. Aber bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du dreimal behauptet haben, mich überhaupt nicht zu kennen. Anschließend, nach dem Passa, nach dem Abendmahl, betet dann Jesus im Garten Gethsemane und dort wird er von den Knechten des Hohenpriesters gefangen genommen. Verraten, identifiziert durch einen Kuss von einem der Jünger von Judas. Und die Knechte, die führen ihn ab und bringen ihn ins Haus des Hohenpriesters. Und Petrus, heißt es, folgt von ferne. Er ist der einzige Jünger, der sich nicht auf den Staub macht, sondern sich auf den Hof des Hohenpriesters traut. Ja? Jesus so nah wie möglich zu sein. Das ist mutig. Ja, das möchte ich erstmal anerkennen, dass Petrus hier erstmal hält. Verlassen. Mach mal bitte die Kopfhörer auf und wieder an. Er geht wirklich mit und ist dabei. Trotz der Angst, er könnte gefangen genommen werden und vielleicht auch verurteilt werden. Aber dann, als er erkannt wird, da sagt er, ich kenne ihn nicht. Hätte er gesagt, ja klar, selbstverständlich, wäre es durchaus denkbar gewesen, dass er auch ergriffen wird und sie ihn auch vor den Hohenpriestern schleppen. Und das Ganze passiert dreimal. Und dreimal weist es Petrus von sich. Ja? Sein Herz klopft wie wild, aber er ist gerade noch mal davon gekommen. Sein erster großer Mut hat ihn nicht ins Gefängnis gebracht und er atmet auf und da kräht dieser Hahn. Und Jesus, den er lieb hat, ja, wir haben es gerade gesungen, ja, in diesem Lied, gerade im ersten Vers kommt es so toll raus. Jesu, meine Freude, ja, du bist mein, und zum Ende, du bist mein Ein und Alles. Er liebt Jesus wirklich und die schauen sich an und da fällt ihm plötzlich ein, die Vorhersage Jesu. Und es fließen bittere Tränen. Ich möchte euch mal kurz was vorspielen. Ich gehe davon aus, dass etliche von euch von Johann Sebastian Bach die Matthäus-Passion kennen. Entweder im Ohr haben oder zumindest vom Hören sagen, mal einen ganz kurzen Ausschnitt möchte ich euch vorspielen.
Und es trat zu ihm eine Magd und sprach:
Und du warst auch mit
Jesus Galiläa. Ihr leugnete aber vor ihnen allen und sprach:
Ich weiß nicht, was du sagst.
Als ihr aber zur Tür hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren:
Dieser war doch mit dem Jesu von Nazareth.
Und er leugnete abermal und schwur dazu:
Ich kenne des Menschen nicht.
Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da stunden, und sprachen zu Petro: Da hob er an, sich zu verfluchen und zu schwören:
Ich kenne es Menschen nicht.
Und all dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte, ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Und ging er raus und weinete
dieser Vertonung von Johann Sebastian Bach. Eigentlich kam es mir jetzt nur auf den letzten kleinen Abschnitt, auf dieses so chromal, ich kann das nicht nachsingen, ja, lassen wir hier, auf dieses Punkt für Punkt runter, dieses weinende bitterlich, da läuft es mir eiskalt den Buckel runter. Ja, da kommt so für mich diese ganze Verzweiflung, diese ganze Trauer, diese ganze Enttäuschung über sich selbst zum Ausdruck. Bei Bach kommt dann hinterher eine Arie vom Alt, erbarme dich, mein Gott, um meiner Zähren, meiner Tränen willen. Schaue her, Herz und Auge weint vor dir so bitterlich. Ja, da wird noch ausgedrückt, die Hoffnung, dass Jesus, dass Gott doch verzeihen möge. Weil wir aus tiefstem Herzen Petrus es so bereut. Und Bach bleibt nicht stehen bei Petrus, sondern er geht dann zu uns. Ja, aus tiefstem Herzen bereuen, ja. Das, was wir falsch gemacht haben. Wo wir, wie Petrus, auf das Erbarmen Gottes angewiesen sind. Petrus ist erstmal am Verzweifeln. Und an sich und an seinem Glauben verzweifeln, was habe ich nur getan, was bin ich für ein Versager? Das ist schon ein Thema. Ja, solange Christsein so in geordneten Bahnen verläuft, ist alles gut. Aber es gibt im Wesentlichen aus meiner Sicht zwei Dinge, die Christen aus der Bahn kennenlernen, im Wesentlichen aus der Bahn werfen können. Das eine sind schwere Krisen und Krankheiten, sodass ein Mensch Gott und die Welt nicht mehr versteht. Und ich habe im Laufe der Jahre etliche Christen kennengelernt, die mir sagten, als das passiert ist, konnte ich nicht mehr glauben. Oder ich konnte nicht mehr glauben, wie ich vorher geglaubt habe. Und das zweite ist, und das findet man hier bei Petrus, er versagt in seinem Glauben. Aber halt! Ist es wirklich ein Versagen? Oder ist es ein selbstempfundenes Versagen? Kann ich im Glauben überhaupt versagen? Kann ich im Glauben überhaupt scheitern? An dieser Stelle würde ich sagen, nein. Ja, weil das hieße ja sonst, ich muss Glauben leisten. Aber Glauben ist nichts, was ich leiste, sondern was ich tun darf. Und dennoch verzweifeln viele Menschen an ihrem Glauben. Hier bei Petrus wird ein Grund deutlich. Es sind Erwartungen, die er an sich selbst gestellt hat. Ich werde dich niemals verleugnen. Ich werde dich nicht verlassen. Und selbst wenn sie mich aufhängen. Und diese Erwartung erfüllt er nicht. Wie gesagt, er ist mutig, er geht mit bis zu einem gewissen Punkt. Dann scheitert er. Aber er scheitert nicht an der Erwartung, die Jesus hat. Jesus hat es überhaupt nicht erwartet. Petrus hat die Sprüche geklopft und jetzt steht er vor den Schauen. Natürlich ist es schön, wenn wir Helden haben, vor Augen haben, die im Glauben festgeblieben sind. Das gibt's. Das ist auch gut. Ich bin beim Aussuchen der Lieder für den Gottesdienst in unserem Gemeinschaftsliederbuch auf ein älteres Kinderlied gestoßen. Fest und treu wie Daniel. Und da heißt es, wenn man weiter singt, bleibe fest wie Daniel, stehst du auch allein. Ich mochte dieses Lied früher gern. Hab's auch mit Kindern gesungen. Heute, oder vor allem in so einem Zusammenhang, sehe ich es sehr kritisch. Weil wenn es mich auf die Spur führt, dass ich stark sein muss und nur fest genug glauben, ist das Scheitern nicht im Denkansatz schon vorprogrammiert? Kraft, an Jesus festzuhalten, soll aus der Beziehung wachsen und nicht aus großen Sprüchen. Und ich kann Glaubenskraft, Glauben nicht aus mir heraus leisten. Das geht nicht. Ich möchte zurückkommen zu den drei, zur Geschichte. Das Ganze geht jetzt noch weiter. Es gibt diese Aussage Jesu: Ich habe dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre und dass du deine Brüder stärken sollst. Und jetzt, als alles vorbei ist, als Jesus gestorben ist, gekreuzigt, begraben, auferstanden, dann trifft er sich mit seinen Jüngern am See Genezareth. Ihr könnt es nachlesen, dann im Johannesevangelium. Und da frühstückt er mit ihnen, Brot und Fisch. Und da fragt er dann Petrus, also Simon, hast du mich lieb? Und das macht er dreimal. Und dreimal antwortet Petrus, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und beim dritten Mal wird er so traurig, weil es ihm scheint, dass Jesus ihm nicht glaubt, so oft wie er ihn fragt. Und Jesus antwortet jedes Mal auf das Bekenntnis des Simon Petrus, weide meine Lämmer. Ich verstehe das so von Jesus her, dass die dreimalige Verleugnung auf dem Hof, dass hier eine Art Wiedergutmachung stattfindet. Dreimal hat Petrus Nein gesagt. Dreimal sagt er jetzt Ja. Ja, ich habe dich lieb. Die Verleugnung ist überwunden. Aber es hat sie dennoch gegeben. Ja, sie wird dadurch nicht ungeschehen, aber sie bestimmt nicht mehr das Verhältnis zwischen Petrus und Jesus. Die beiden, die haben das hinter sich gelassen. Und noch mehr, Jesus gibt Petrus eben jetzt eine Aufgabe, von der er vorher bereits gesprochen hat. Er soll auf die Menschen aufpassen, die an Jesus glauben. Er soll ihr Hirte sein. Er soll, an anderer Stelle heißt es, Fels sein. Auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Ja, er soll die ganz wesentliche Person sein in der entstehenden Gemeinde und sie leiten. Und er soll auch seine direkten Glaubensbrüder, die anderen 10 verbleibenden Jüngern und die anderen, die noch so mit drumherum waren, die soll er erstmal starten. Ausgerechnet der Petrus. Das Großmaul, der Angsthase, der Versager. Jesus traut ihm zu, die Gemeinde aufzubauen. Er hat sich durch seinen Verrat nicht disqualifiziert, also durch seine Verleugnung nicht disqualifiziert, sondern wird von Jesus auch und gerade auch mit seinen guten Eigenschaften gesehen. Und das ist ein spannender Punkt. Um Gemeinde zu bauen, um das Evangelium weiterzutragen, braucht Jesus keine Überflieger. Keine Helden und keine perfekten Nachfolger. Die meisten Glaubenslebenszeugnisse, die man liest, es gibt auch andere, aber oder sagen wir so, die ich gelesen habe, ja, bleiben wir mal so, sind der Geschichte des Petrus gar nicht so unähnlich. Eine Lebensgeschichte zum Beispiel lest von Bruder Andrew, der eins der größten Missionswerke unserer Zeit gegründet hat, Open Doors. Der war ein Mörder. Zwar im Krieg, aber trotzdem hat er und seine Truppe wahllos Menschen erschossen. Und so gibt es die eine oder andere Geschichte. Fritz Pavelsig, ja, und andere, möchte jetzt nicht Geschichten hier ausbreiten. Was ich sagen will, ist, es ist nicht ungewöhnlich, was hier passiert, sondern es prägt 2000 Jahre Kirchengeschichte, dass Gott gerade Menschen erwählt und beauftragt mit einer großen Aufgabe, die eigentlich vorher völlig daneben war. Um es mal so auszudrücken. Wie gesagt, Gott braucht keine Überflieger, sondern er braucht ganz normale Menschen wie dich und mich. Oder eben einen wie den Petrus, den Trauernden, den Verzweifelnden, den Lieben und auch den Mutigen. All das ist Petrus. Und wie ist es mit uns? Wo finde ich mich in diesem Petrus wieder? Ja, der sich vor Angst nicht traut, zu seinem Freund zu stehen. Gehen wir nochmal dahin zurück. Ja, jemand hat mal erzählt, als Jugendlicher hatte ich eine gute Freundin, die aber viele meiner Klassenkameradinnen nicht mochten. Gerne zogen sie in der Pause über sie her. Und machten sich über sie lustig. Ich wollte unbedingt zu ihrer Clique gehören und deshalb hielt ich den Mund. Ich bin nicht für sie eingetreten, sondern habe so getan, als würde ich den anderen zustimmen. Ich habe sie und unsere Freundschaft verraten. Nur ein kleines Beispiel. Wir machen Fehler, wir versagen wie Petrus. Und es gibt so viele möglich. Ich denke an eine Freundin, vor 30 Jahren geheiratet, voller Freude, voller Liebe, voller Optimismus, dass sie und der Mann ein gemeinsames, gutes Leben haben würden. Jetzt sind sie getrennt. Nachdem die Kinder ausgezogen waren, ging es für die zwei einfach nicht mehr weiter. Sahen keine Zukunft mehr. Haben sie versagt? Sie konnten das Versprechen, das sie sich bei der Hochzeit gegeben hatten, wir wollen zueinander stehen in guten und in bösen Tagen, bis der Tod uns scheidet, nicht weiter durchhalten. Aber 30 Jahre haben sie das gelebt. Mal mehr oder weniger überzeugt. Alle, die hier schon lange Ehe waren, wissen das. Ja, manchmal läuft es nicht so. Und manchmal ist es einfach nur schön. Vielleicht ist es ein Versagen oder doch eher ein Auseinanderleben, den Unterschieden geschuldet, die immer mehr in den Vordergrund treten. als die Gemeinsamkeiten. Ich fand es mal sehr seelsorgerlich gedacht, sehr nachdenkenswert, als Thomas Gottschalks Ehe damals auseinanderging. Kann man eben deswegen sagen, weil das eben damals durch die Presse ging, da wurde immer auch die Frage gestellt, ja, jetzt ist ihre Ehe gescheitert. Dann hat er kurz nachgedacht, ich habe das Interview gesehen, und er hat gesagt, kann man, wenn eine Ehe 30 Jahre lang funktioniert hat, von Scheitern reden? Ich bin kein Freund von Ehescheiden, du, ja, aber ich finde so einen Gedanken nachdenkenswert. Bevor ich hergehe und sage, oh, guck mal, die haben es auch nicht geschafft. Wir kennen solche Geschichten. Sie treffen uns, und wenn es bei Menschen geschieht, zu denen wir eine Beziehung haben oder zu denen wir vielleicht sogar im Glauben aufschauen, dann trifft uns das besonders hart. So eine Trennung, die bringt dann immer auch Verletzungen natürlich mit sich. Man kann nur beten und wünschen, dass sich jetzt in dem Fall des Ehepaares die zwei wieder zu dem Punkt kommen, dass sich in die Augen schauen können, weil eben Wunden vernarbt vielleicht sogar geheilt sind. Mich berührt, dass Jesus zu Petrus, obwohl er ihn verleugnet hat, ihn mit einer Aufgabe betraut, sich um seine Gemeinde zu kümmern. Und ich glaube, dass egal, was in unserem Leben schief gelaufen ist oder schief läuft, auch Gott so mit uns denkt und handelt. Er kann uns gebrauchen, um in dieser Welt zu wirken, zu arbeiten. Wie das aussehen kann, dafür gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ja, ich als jahrelanger Jugendreferent, jetzt Pastor, denke natürlich immer zuerst Gemeinde. Ja, sich engagiere in der Gemeinde, Gottes Wort weitersagen. Aber es ist mehr. Ja, da ist die Frau, die im Flüchtlingscafé arbeitet, es betreibt, um andere zu helfen, um Leute, die geflohen sind, aus mal egal woher, die Möglichkeit zu geben, Leute hier kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen, die Sprache zu erlernen, bei Hausaufgaben zu helfen oder sonst irgendwas. Und das sind die Leute, ich kriege immer eine Mail aus Bad Hersfeld von jemandem aus der Friedensbewegung, der sich der meistens, wenn in Hersfeld eine Demonstration ist, irgendwie damit involviert ist, wenn es ums Thema Frieden und Freiheit geht, ja, zumindest bei diesen Themen. Das ist wichtig, dass wir uns einsetzen und dass es solchen Menschen gibt. Und wie gesagt, eben diejenigen, die sich einsetzen, dass die Botschaft von Jesus weitergetragen wird. Die einladen, die davon erzählen. Und so ist Petrus ein Mensch, an dem wir anknüpfen können. Er ist kein Held, sondern ein Mensch mit guten Seiten, mit Fehlern und Schwächen. Und sogar einer, der seinen Freund und Herrn, den er liebt und bewundert, trotzdem ja, verrät, verleugnet, wie auch immer man es ausdrücken will. Was ich sympathisch noch finde an der Geschichte ist, dass er wirklich seinen Gefühlen freien Lauf lässt. Er weint und lässt es zu. Er ist verzweifelt und er bereut, was er getan hat. Petrus macht mir Mut, dass Gott auch für mich als ganz normalen Menschen einen Platz hat, um in seiner Welt zu wirken. Der Bericht insgesamt macht mir Mut, dass mich Jesus nicht aufgibt, auch wenn ich total daneben liege. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, danke für diesen Bericht, diese Geschichte in der Bibel, die mir zeigt, dass du mir nachgehst, dass wir dir wichtig sind, dass wir nicht erledigt sind, wenn wir scheinbar versagt haben. Danke für deine Liebe und Geduld mit uns. Amen.